Hallihallo und herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge. Endlich ist es soweit. Wie ich schon ganz oft in meinen Instagram-Stories erwähnt habe, lese ich gerade das Buch Outlie von Dr. Peter Attia oder wie man auch immer ihn ausspricht. Auf jeden Fall war ich ganz gespannt, weil meine Freundin mir davon erzählt hat und sie auch Psychologin ist und ja, umso mehr war ich gespannt, was sie davon erzählt oder warum sie davon so begeistert ist und hat mir halt so eine kurze Zusammenfassung gegeben. Die war wirklich super, super, super kurz und die sage ich euch jetzt und darauf werde ich aber gleich nochmal genauer eingehen. Und zwar ist es ein amerikanischer Arzt, der sich mit dem Thema Langlebigkeit auseinandergesetzt hat. Denn er hat festgestellt, okay, wir Menschen, wir scheinen ja es geschafft zu haben, immer länger zu leben. Aber wie schaffen wir es denn jetzt noch, wirklich lange fit und gesund zu leben? Denn viele von den älteren Menschen leiden auch ihre letzten 10, 20, 30 oder 40 Jahre. Und damit hat er sich beschäftigt. Woran liegt das und wie können wir dagegen, was können wir dagegen tun? Wie können wir wirklich lang, fit, dynamisch, glücklich sein? Und in diesem Buch behandelt er das alles. Und davon gibt es quasi so die 5 Bereiche, die da eine riesengroße Auswirkung haben. Das erste ist die Bewegung, das zweite die Ernährung, das dritte die Regeneration, der Schlaf und das vierte, es sind nämlich nur 4 Faktoren, das vierte ist sind die emotionalen Altlasten und auch die emotionale Verfassung. Über diese 4 Bereiche haben wir eine riesengroße Wirkung auf unsere Langlebigkeit und auch auf die Qualität unserer Langlebigkeit. Und hier zu dem Thema möchte ich auch nochmal erwähnen, wie ich schon zweimal in meinen Stories erwähnt habe, dass ich genau dazu auch wirklich 2 Paradebeispiele habe in meiner eigenen Familie. Denn ich habe eine Oma, die ist jetzt 80, vor 2 Jahren geworden, und eine andere Oma, die ist Ende 70. Und die eine Oma über 80 ist die super gesunde, fitte und glückliche Oma. Hingegen die andere Oma, die eher also Ende 70 ist, noch nicht 80. Und allerdings genau die, die auch schon die letzten 15 Jahre wirklich leidet, große Schmerzen hat, sehr krank ist und wow, also genau das, was es mir zeigt, wie ich nicht, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, enden will. Und anhand dieses Buches konnte ich auch schon gewisse Gewohnheiten wirklich anhand meiner Beispiele aus meinem Familien erkennen, was da wirklich auch die großen Unterschiede über Jahre gemacht haben. Und genau darum geht es auch in diesem Buch. Und das erste Wichtige, worauf einzugehen ist und was für dich die allerwichtigste Botschaft und Erkenntnis sein darf, ist, dass er eben herausgefunden hat, dass die Medizin 2.0, so wie wir sie aktuell erleben, noch ein Update bekommen sollte und auf Medizin 3.0 gehen sollte. Nämlich, indem wir viel, viel mehr diesen präventiven Gedanken haben. Denn was er auch anhand von ganz, ganz vielen Grafiken und Tabellen darstellt, dass die, ich überlege gerade, wie das Wort heißt, wenn die so Recherchen machen und dann mit Beispielen arbeiten. Vielleicht komme ich später nochmal drauf. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall hat man eben da festgestellt, dass es eben eine unfassbar große Wirkung hat, wie viel man schon auch mit 20, 30, 40, 50, 60 Jahren diese gesunden Gewohnheiten etabliert. Und wie viel es sich eben auswirkt, wenn man bereits mit 20, 30, 40, 50 Jahren eine regelmäßige Bewegung hat, eine gesunde Ernährung hat, eine gute Regeneration hat und emotionale Altlasten auflöst. Und das ist ja so, wie es Medizin 2.0 sieht und so wie ja auch die Gesellschaft eher lebt, ist, dass sie immer erst dann aktiv werden, etwas für seine Gesundheit zu tun, etwas für sein Wohlbefinden, wenn das Symptom sehr groß ist. Und was ich so genial finde, was für mich nochmal einen richtigen Boost gemacht hat, Und zwar bin ich nämlich auch sehr davon überzeugt, dass präventiv die beste Art und Weise ist, sich gesund zu halten und gesund zu sein und das wirklich auch lange. Nur was er so nochmal viel mehr und viel besser ins Bild rückt, ist, dass wir bei dem Präventiven ist ja das Problem, dass wir ganz oft halt passiv dazu beitragen, dass wir gesund sind und gesund bleiben. Und es fühlt sich halt irgendwie so an, wenn du halt gerade gesund bist, also jetzt zum Beispiel in meinem Fall, ich habe jetzt keine großen Beschwerden, dass sich das dann halt so anfühlt, sich gesund zu ernähren und Sport zu treiben, dass das ja eigentlich gar nicht sein muss für die Gesundheit, weil man ja an sich relativ fit ist und keine Wehwehchen hat. Und das Schöne ist, so wie er es nennt, er nennt es aber eben das aktive Präventive. Das heißt, auch wenn wir präventiv etwas machen, wo wir nicht direkt einen Effekt spüren, weil wir eben an sich ja gesund sind und keine großen Wehwehchen, bekommt aber dieses aktive Präventive eine viel größere Bedeutung, weil es eben diese Absicht hat, es ja diesen Zustand, den man quasi jetzt hat oder damit ja auf jeden Fall trotzdem ein Stück weit verbessert, also sei es jetzt von der Vitalität, von der Ausdauerkraft, von der Zufriedenheit, von den Möglichkeiten an Energie, von der eigenen Verfassung und natürlich auch von den Leistungen. Leistungen einfach jetzt mal in der Hinsicht gesprochen, ob man jetzt schon gleich um 3 wieder ein Mittagstief hat, ob man abends immer bei der Einschlafbegleitung mit einschläft, ob man nach einer Stunde Haushalt oder irgendwas anderem schon total platt ist. Das meine ich mit Leistungssteigerung. Das ist nicht davon gemeint, was ich nämlich persönlich auch immer mit Vorsicht wirklich erwähne, nicht in diesen Perfektionspotenzialentfaltungsding zu kommen, sondern in einem gesunden Maße von Leistungssteigerung und Leistungsverbesserung. Genau, und auf jeden Fall kommt da eben viel mehr zum Ausdruck, dass wir wirklich dieses Präventive, was wir machen, eine aktive Arbeit ist und dass wir die viel, 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 viel mehr anerkennen. Und ich glaube, das ist eines der Hauptgründe, warum es vielen schwerfällt, gesunde Gewohnheiten zu etablieren, weil dieser Effekt ja noch nicht direkt greifbar ist. Wenn du allerdings wüsstest, dass du mit 70 oder 80 Jahren immer noch echt fit bist, immer noch echt im Kopf fit bist, körperlich fit bist, mental und seelisch zufrieden und glücklich, was würde das dann für dich und deinen Antrieb machen, auch jetzt schon für deine Gewohnheiten zu sorgen? Denn das ist etwas, was auch in diesem Buch sehr häufig und immer wieder deutlich wird. Das Problem ist, dass mit unserem zunehmenden Alter man so ungefähr, ich kann es ja gar nicht jetzt mehr genau sagen, welches Alter, aber ich würde mal so sagen, ab 35, 40 Jahren fängt es viel schneller an, dass wirklich unsere Gesundheit abnimmt. Und was ich so ein bisschen daraus geschildert habe, dass es halt umso schwerer ist, seine Gewohnheiten zu verändern, wenn halt quasi das Haus anfängt zu brennen. Und deswegen ist es so viel einfacher, sich jetzt schon den Gefallen zu machen, gesunde Gewohnheiten zu etablieren, um sie dann auch im Alter, wenn man wirklich auch älter wird, auch auf Zellebene, man dadurch aber den Alterungsprozess auch gleichzeitig verlangsamt. Und es geht nicht nur darum, keine Falten zu haben, sondern es geht wirklich auch darum, auf der Zellebene nicht so schnell zu altern und dadurch lange wirklich vital, energiegeladen und zufrieden zu sein. Und das Spannende, was ich nämlich auch finde, es ist eines der Punkte, die auch immer wieder kommen, ist, dass halt dass solche Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Krankheiten, Diabetes, Krebs, Demenz oder neurodegenerative Krankheiten eine lange Zeit haben, wo sich diese Krankheit entfaltet. Und das ist eben ganz oft, so wie ich es vorhin genannt habe, dass diese Krankheiten zum Beispiel mit 35 anfangen können, aber so minimal, dass wir noch gar nichts davon merken. Und wenn wir es merken und es zum Ausbruch kommt, es quasi fast nicht mehr aufzuhalten ist und es dann einfach so langsam vor sich hinläuft oder halt viel, viel mehr Aufwand braucht, um es wieder in Balance zu bringen. Ja, oder einfach schon so viel geschädigt ist, was nicht mehr repariert werden kann. Und damit möchte ich keine Angst machen, sondern ich möchte vielmehr einfach damit bewusst machen, dass das, was du jetzt schon für deine Gesundheit machst, an gesunder Gewohnheit, sich wirklich etabliert, das kann dir keiner mehr nehmen und du wirst auf jeden Fall mit 80, 90 stolz drauf sein, dass du das etabliert hast. Weil das Gegenteil ist, wenn du dir denkst, ah ja, ich bin ja jetzt fit und jetzt lebe ich, das ist genau das, was du mit 80 oder 90 Jahren bereuen wirst, weil du feststellst, okay, hey, zu leben bedeutet, gesund zu sein. Zu leben bedeutet, fit zu sein. Es bedeutet, glücklich zu sein. Und ich finde, da sieht man auch wieder das beste Beispiel, ist, dass Gesundheit immer wieder bei uns ein Thema ist, dass wenn es nicht da ist, wir viel mehr zu schätzen wissen. Und dafür, finde ich, regt dieses Buch auch an, seine Gesundheit schon jetzt zu schätzen. Und gerade auch, wenn man jetzt noch keine großen Baustellen hat, wenn man welche hat, dann ist es erst recht wichtig, das wirklich in Angriff zu nehmen und wirklich an der tiefen Ursache zu schauen, was gelöst werden darf und welche Gewohnheiten vielleicht dazu geführt haben und sich wirklich auch Unterstützung zu holen aufgrund von verschiedenen Ärzten oder verschiedenen Menschen, wo du das Gefühl hast, die kennen sich echt gut aus beim Thema Ernährung, Sport, Bewegung und so weiter und so fort. Alle, die mir auf Instagram folgen, bekommen ja auch gerade mit, dass ich gerade diverse Tests mache und mich gerade wieder intensiv damit auseinandersetze. Eben auch tatsächlich unter anderem wegen diesem Buch, weil ich feststelle, es lohnt sich so sehr, die Zeit zu investieren. Und ich hatte auch so oft oder immer wieder stelle ich mir Fragen und dann beantworte ich sie mir und stecke da ein bisschen mehr Zeit rein oder auch Geld. Und es tut so gut, darauf aber Antworten zu bekommen. Und das ist etwas, das kann mir keiner mehr nehmen. Dieses Wissen, diese Klarheit, die Motivation und halt letztendlich einfach auch die Resultate. Und das ist so was Schönes. Das tue ich einfach nur für mich und mein Leben, dass ich wirklich lange gesund bin, lange Energie habe, lange glücklich bin. Weil vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht genau wegen meinen beiden Omas und sie mir zeigen, das Ende meines Lebens bestimme ich nicht erst in 10 oder 20 Jahren. Das Ende meines Lebens bestimme ich schon jetzt. Und was ich auch schon jetzt bestimme, ist, wie die Lebensqualität in meiner Zukunft ist. Nämlich durch mein Jetzt, durch meine Gewohnheiten jetzt, durch meine Verhaltensweisen, durch meine Denkgewohnheiten. Und vielleicht kann ich dich damit auch schon mal ein bisschen anstecken, die Zeit jetzt viel mehr dafür wirklich zu schätzen. Und weiter noch zu dem Buch und wichtige Infos, die für dich interessant sein könnten, damit du nicht diesen ganzen Schinken lesen musst, es sind 500 Seiten. Was ich an dieser Stelle sagen muss, ist, wer wirklich ganz genaue Daten, Fakten haben möchte, dann liest dieses Buch und gibt dir aber auch Zeit. Ich glaube, ich habe jetzt auch echt eine Weile gebraucht und ich muss zugeben, bei den Stellen, wo es richtig mathematisch und chemikalisch wurde oder physikalisch, ich habe es echt überflogen. Also für mich war einfach relevant, was ist das Fazit, was ist das Resultat? Also nur dafür, es geht noch viel, viel detaillierter für alle, die da viel mehr Details wollen. Genau, bleiben wir bei der Zusammenfassung. Und zwar, und das war auch etwas, was ich so spannend fand, dass die Medizin 2.0 darauf ja zum Beispiel auch abzielt im Studium und in den ganzen Fortbildungen, Weiterbildungen, wo die Ärzte haben, hauptsächlich all das lernen, wie sie den Tod bekämpfen. Also zum Beispiel gebrochene Knochen, Entzündung mit Antibiotika, geschädigte Organe oder das geschädigte Rückenmark, Hirnverletzung und so weiter. Nur das ist halt, das beschreibt so ein bisschen in Medizin 2.0, immer eher diese Symptombehandlung. Es gibt ja wenig Orte, wo präventiv dafür gesorgt wird, dass die Leute gar nicht erst dahin kommen. Auch zu den ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und so weiter. Auch dafür wird, so habe ich es rausgelesen, es wird zwar schon viel Zeit auch dafür investiert, um dort Forschungen zu machen und um Lösungen dafür zu finden, aber eben nicht so in dem Maße, wie es präventiv gelöst werden kann. Also man schaut eher, wie heile ich den Krebs, anstatt wie kommt es erst gar nicht dazu. Wie kommt es erst gar nicht zu Herz-Kreislauf-System? Und wie können wir die Menschen viel früher noch dafür, also vor allen Dingen geht es auch darum, wie können wir schon viel früher Werte testen, damit es auffällt. Weil das ist nämlich so das, wirklich dieses, dass du halt schon mit 35 oder auch 30 oder 40 schon gewisse Merkmale eigentlich hast, aber die halt nicht spürst und dadurch natürlich auch nicht in die Veränderung kommst. Und er hat dort auch, und das sagt er in dem Buch halt sehr detailliert, gewisse Werte genannt, womit man das halt testen kann, ob die in einem Normbereich ist oder nicht. Und das ist eben aber einfach mal dieses Entscheidende, dass Medizin 2.0, so wie sie aktuell ist, noch gar nicht dafür da ist, um wirklich auch bei einem Hausarzttermin oder bei anderen Terminen wirklich schon präventiv früh gewisse Werte checken zu lassen, um zu gucken, gibt es jetzt schon Auffälligkeiten, sondern wirklich erst immer so dann, wenn die Hütte brennt. Deswegen zeigt halt dieses Thema, es braucht aktuell noch sehr, sehr viel Eigenverantwortung von uns. Wir müssen selber aktiv sein. Wir müssen selber uns testen lassen. Wir müssen uns, wenn wir es nicht selber machen wollen, uns Menschen suchen, wo wir das Gefühl haben, denen können wir vertrauen. Und mit denen, die können einem da mehr Klarheit schenken, mehr Wissen schenken. Oder bei denen kann man Tests machen, womit man seine Antworten bekommt, die man für seine Gesundheit braucht. Und ja, deswegen einfach nochmal auch bei dem Thema, dass es selbst im Medizinstudium eher darum geht, diesen schnellen Tod zu bekämpfen. Ein Beispiel, was ich sehr gut fand, war zum Beispiel ein Herzinfarkt ist ja etwas, wo ein Mensch plötzlich stirbt. Allerdings ist ja dieser Tod nicht plötzlich stattgefunden, sondern das führt ja dazu, dass die Herzkranzgefäße schon über Jahrzehnte geschädigt waren. Durch unterschiedliche Ursachen. Und das ist eben das. Medizin 2.0 erkennt den Herzinfarkt und tut den heilen. Und Medizin 3.0 würde sich schon viel mehr darauf konzentrieren, die Menschen zu testen, um solche schleichenden, auffälligen Werte festzustellen und um rechtzeitig dagegen zu arbeiten. Und das war nochmal so, wo ich auch dachte, what? Also wir haben gerade auch einige Fälle mitbekommen, wo Herzinfarkte waren. Und mich hat das schon immer gefesselt, sodass ein Mensch einfach so zack, Herzinfarkt und tot. Und das war für mich die Erklärung. Das ist eben nicht einfach nur in dem Moment zack und tot, sondern das ist wirklich über Jahre schleichend, so langsam, dass es irgendwann passiert. Nur dass es eben halt so gefährlich ist, dass du es halt nicht mitbekommst. Auch da möchte ich wieder keine Angst machen, sondern nur sensibilisieren. Und auch ich fand es so bemerkenswert, dass es eben, dass wir nicht immer, auch wenn wir uns vielleicht gesund fühlen, das damit selbstverständlich zu nehmen ist, sondern wir da schon gern noch mehr Verantwortung übernehmen dürfen für unseren Körper, für unsere Gesundheit und uns wirklich um uns kümmern dürfen, so wie wir es für unsere Kinder machen oder machen würden. Da wären wir auch immer, sind wir auch am liebsten vorbereitet und wollen, also da wollen wir jetzt nicht die Werte checken, aber ihr wisst, was ich meine, dass man sich um sich so kümmert wie um seine Liebsten. Ein großes Thema, was auch angesprochen wurde, womit man viel bewirken kann und vor allen Dingen viele Krankheiten vorbeugen kann, ist ein guter Stoffwechsel. Weswegen ich zum Beispiel diesen Stoffwechseltest gemacht habe. Und das ist nämlich etwas, was nochmal ganz andere Aussagen auch gibt, wie jetzt zum Beispiel ein Blutbild. Und das ist das, was so ein bisschen damit gemeint ist. Ein Hausarzt, also viele Hausärzte sind ja davon gar nicht begeistert, ein großes Blutbild zu machen. Viele Hausärzte haben auch bei Werten, die sie zum Blutbild bekommen, ja, oft Normbereiche, die mittlerweile auch nicht mehr im Normbereich sind, wo man eben deutlich mehr supplementieren muss, dass man wirklich seinen Körper gut ausstattet. Und genauso ist es eben auch mit dem Stoffwechsel. Wird halt nie ein Hausarzt machen, so. Erst halt, wenn es richtig große Probleme gibt. Aber das ist etwas, wo du für dich mitnehmen kannst, je mehr Wissen du darüber hast, vor allem was dein Stoffwechsel ist und was dein Stoffwechsel ausmacht und wie du einen guten Stoffwechsel hast, dann hast du schon wirklich richtig, richtig viel gewonnen. Eine schöne Metapher oder eine schöne Art, die ich auch mir aufgeschrieben hatte als Notiz, war, dass die meisten bei einer Beerdigung zum Beispiel ja hinkommen und den körperlichen Tod betrauern. Nur dabei vergessen ganz viele, wie viel der Mensch vielleicht schon die letzten 15 oder 20 Jahre gelitten hat. Und das ist etwas, wo wir uns auch hineinversetzen können, dass das mit uns so wäre. Und was für uns da vielleicht unsere Motivation steigert, unsere Zukunft jetzt schon ernst zu nehmen. Weil das sagt er eben auch, für die meisten Menschen ist die Zukunft abstrakt. Und die meisten Menschen, das weiß ich auch aus meinem Studium, aus meinen Weiterbildungen, dass die Zukunft oft etwas ist, also wenn die so weit weg ist, dass die einen noch nicht tangiert und man sich nicht damit beschäftigt, weil das einfach natürlich auch zu abstrakt ist und zu weit weg. Und man da in der Hinsicht schon oft sehr optimistisch und Hoffnung hat, gleichzeitig aber auch das Thema leugnet und sich damit nicht beschäftigen möchte, sondern einfach nur eher so hofft, dass es schon gut gehen wird. Nur da oft in so einer Naivität kommt und zu wenig Verantwortung übernimmt. Was auch so schön war, war das Bild, dass es ja nicht nur darum geht, einfach im Alter gesund zu sein. Es geht ja vielmehr darum, dass man wirklich Zeit und Kraft hat für seine Familie, für seine Liebsten oder für seine Interessen, für seine Leidenschaften. Dass man wirklich auch Zeit und Kraft hat zu reisen oder für die Dinge, die man schon immer mal machen wollte. Oder dass man Zeit und Kraft für ganz alltägliche Unternehmungen hat. Oder auch Zeit und Kraft, um ein erfülltes Arbeitsleben zu leben. Und das ist so das. Es geht nicht nur um Gesundheit. Es geht darum, Energie zu haben, Kraft zu haben, um sich wirklich all das zu ermöglichen, was man sich ermöglichen möchte. Und dazu braucht es eben vor allen Dingen Kraft und Zeit. Wie schön wäre es, wenn du in deinem Alter dein Leben wirklich genießt und nicht nur die Tage rumbekommst. Genau das ist das, was ich erlebe bei meiner Oma. Gefühlt, ja, ist das Leben einfach kein Leben mehr. Das ist einfach ein Rumkommen, eines irgendwie Schaffen, ein Hoffen, dass es wieder einen neuen Arzttermin gibt, der neue Erkenntnisse bringt. Aber eigentlich ist sie schon, ja, nicht mehr lebendig. Nicht mehr glücklich lebendig, nicht mehr lohnenswert lebendig. Das, was eben auch schleichend sich zeigt, zum Beispiel in den 40ern oder 50ern, so eine seelische oder emotionale, mentale Unzufriedenheit, das ist genau auch so etwas, was eben schleichend kommt und da vielleicht den Höhepunkt hat. Aber das ist nicht etwas, was auf einmal da ist, sondern das kommt schleichend. Auch deshalb, das finde ich so schön, dass es in diesem Buch thematisiert wird, dass es so hilfreich ist, sich seine emotionalen Themen regelmäßig anzuschauen und dass es eben auch das Präventivste ist, was wir machen können, eben auch auf dieser seelischen, emotionalen und mentalen Ebene zu arbeiten und dafür Zeit einzuräumen, Altlasten loslassen, emotionale Themen aufzuarbeiten oder allgemein, dass emotionale Themen, die aktuell da sind, an denen zu arbeiten. Es muss ja nicht immer nur die Vergangenheit sein und das heißt auch nicht, dass man sich immer nur mit der Vergangenheit beschäftigt. Aber es gibt mittlerweile so viele tolle Tools und Möglichkeiten, dass sich das nicht immer schleichend mehr verschleppt. Und großer, großer Aufruf, große Motivation, dir für die Muster, die du hast, für die Unzufriedenheit, für die Ängste, Sorgen, Zweifel, für dein Gefühl mit dir selbst, für dein Gefühl in deinem Leben, darauf nicht zu warten. Denn dein Leben, das ist deins. Und was das Leben von dir möchte, ist, dass du auch dafür Verantwortung übernimmst. Dann weißt du, was ich erlebt habe in meinem Leben und mit allen Frauen, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe. Jedes Mal, wenn die volle Verantwortung übernommen wurde und diese vollkommene Fürsorge, jeder wurde ausgiebig belohnt. Deswegen Medizin 3.0. Wartet nicht, bis alle Alarmsignale gegeben sind oder bis eine Diagnose gefallen ist, sondern man wird aktiv bei jeder kleinen Auffälligkeit. In dem Buch gibt es eine tolle Zusammenfassung zum Thema oder eine, was heißt Zusammenfassung? 3 Fragen, die dir direkt deine Verantwortung bewusst machen kann und dich direkt auch aktivieren kann. Und zwar sind es 3 Schlüsselfragen. Die erste Frage ist, bist du über- oder unterernährt? Nimmst du also zu viele oder zu wenig Kalorien zu? Übrigens, Spoiler, Frauen essen generell zu wenig. Oft zu wenig von dem, was sie bräuchten. Und oft auch zu wenig gute Kalorien. Also ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, ob es gute oder schlechte Kalorien gibt, aber Frauen haben sehr oft auch zum Beispiel Übergewicht, weil sie zu wenig essen, dadurch zum Beispiel Fressattacken bekommen. Oder Heißhungerattacken, anders gesagt. Oder auch durch diesen Stress, weil ihr Körper im Mangel ist von der Ernährung, dadurch zu viel Cortisol ausschüttet und das auch wieder zu Übergewicht führen kann. Also riesengroßes Thema Ernährung. Die zweite Frage ist, bist du zu schwach oder angemessen bemuskelt? Muskulatur, auch darauf spricht er im Buch, hat eine riesengroße Wirkung auf unsere Gesundheit. Und das ist nämlich die dritte Frage. Die dritte Frage ist eine andere Frage, aber ich komme dann jetzt nochmal dazu. Und zwar ist die Muskulatur ja letztendlich auch eine Verlängerung von dem, dass wir Sport machen. Und Sport ist immer auch eine geistige Prävention, also eine geistige, gesunde Prävention, was uns oft mental auch fit hält, weil es eben zum Beispiel auch Endorphine ausschüttet, es bringt uns Glückshormone, es baut Stress ab. Also hat eine sehr positive Wirkung auch auf dieser seelischen Ebene. Und auf der anderen Seite ist die Muskulatur eben auch etwas, was sich auch gezeigt hat in vielen Forschungen. Und ich habe das Wort immer noch nicht. Tests halt mit einer bestimmten Anzahl von Menschen, dass gerade wenn man zum Beispiel im Alter eben auch mal stürzt oder gewisse Schwierigkeiten hat, es oft durch Muskulatur entweder nichts Schlimmeres passiert oder zweitens die Regeneration viel besser ist. Also auch das riesengroßer Vorteil, nicht nur irgendwie wegen der Optik, sondern wirklich auch aus dieser Hinsicht ein großer Vorteil. Und die dritte Frage ist, ist Ihr Stoffwechsel gesund oder nicht? Und das ist so etwas, das spüren wir vielleicht nicht immer. Dafür sind diese Tests mega hilfreich. Also nochmal, bist du über- oder unterernährt? Also nimmst du zu viel oder zu wenig Kalorien zu dir? Bist du zu schwach oder angemessen bemuskelt? Ist dein Stoffwechsel gesund oder nicht? Und das, was ich eben gerade angezerrt habe, war eine andere Zusammenfassung. Und zwar, das sind nochmal so Prinzipien, die er zusammenfasst. Und zwar, das erste Prinzip ist, was gut fürs Herz ist, ist auch gut fürs Gehirn. Das heißt, ein gesundes Gefäßsystem, also niedriger Spiegel von dem ABO-Wert, das könnte man im Buch jetzt genauer lesen, was das ist, niedrige Entzündungswerte, geringer oxidativer Stress, ist entscheidend für die Hirngesundheit. Was gut für die Leber und auch zum Beispiel Speicheldrüse ist, ist auch gut fürs Gehirn. Also die Stoffwechselgesundheit ist hier entscheidend, auch für die Hirngesundheit. Zeit ist der Schlüssel. Wir müssen früh an Vorbeugung denken und je ungünstiger die Zeichen in puncto genetischer Veranlagerung stehen, desto härter müssen wir daran arbeiten und desto früher müssen wir auch damit beginnen, das zu prüfen und dafür ein Bewusstsein zu haben. Genau wie bei Herz-Kreislauf-Erkrankung brauchen wir einen langen Atem. Der vierte Punkt ist, unser wirkungsvollstes Mittel zur Vorbeugung von geistigem Verfall ist sportliche Betätigung. Wir haben viel über Ernährung und den Stoffwechsel jetzt auch schon gesprochen, aber eben diese sportliche Betätigung scheint eben vor allen Dingen auch sich extrem auf diesen geistigen Verfall sich auszuwirken. Und deshalb hält das eben vor allen Dingen auch wirklich an wie eine Alzheimer-Prävention. Und deswegen ist es eben auch Sport gleichzusetzen mit der mentalen Stärke in der Zukunft. Also auch die Verknüpfung darf einfach gesehen werden, dass Sport im Jetzt, im jungen Alter zum Beispiel nicht nur darum geht, sich jetzt jung und fit zu halten oder lange jung und fit zu halten, sondern wirklich auch mental und geistig. Denn auch das entscheidet ja über unsere Lebensqualität, wie fit wir da sind. Das, was ich vorhin genannt habe mit der Muskulatur, beschreibt ja auch nochmal ganz gut, dass man das Krafttraining zum Beispiel sehen kann wie eine Rücklage als Rente. Also genauso wie wir Rücklagen bilden, um im Rentenalter auch finanzielle Möglichkeiten noch zu haben, genauso kann man das quasi auch sehen mit dem Krafttraining, was man hat. Also mit der Muskulatur, die man aufbaut, die man auch im Alter hat. Auch davon kann man einfach mehr, dadurch ist einfach mehr möglich. Und das ist natürlich dann auch viel schneller, oder anders gesagt, es ist viel, es ist viel leichter möglich, diese Muskulatur auch im Alter zu bewahren, weil man über Jahre lang diese Gewohnheit hat, auch dieses Muskeltraining zu haben und Muskeln aufzubauen. Weil je später man anfängt, desto einen fällt es natürlich schwieriger, das wirklich zur Gewohnheit zu machen und zweitens, desto weniger Kraft hat man vielleicht auch und desto limitierter hält man sich. Man kann sich das ja schon auch vorstellen, wie so eine Leistungskurve, die sich hält, weil je regelmäßiger du trainieren gehst und auch immer mal wieder auch über deine Komfortzone, also über deine Grenzen, baust du auch immer mal mehr Muskeln auf. Natürlich so in dem Maße, dass es einfach für dich auch körperlich, optisch zufrieden ist. Aber du wirst nicht irgendwann mit 40, 50 oder 60 von Neuem anfangen, was dich vielleicht gar nicht dann dahin bringt, wie wenn du minimal schleichend über all die Jahre das umgesetzt hast. Eine spannende Erkenntnis und eine spannende Info, die ich in dem Buch fand, war vor allen Dingen auch, wie man, was ich jetzt schon auch ein paar Mal erwähnt habe, wie man wirklich auch im Alter seine geistige und mentale Kraft präventiv aktivieren kann und präventiv schützen kann. Und das Spannende ist, dass, das ist mir echt wie Schuppen vor den Augen gefallen, man sieht ja so oft Omas und Opas, also ältere Damen und Herren, Kreuzworträtsel machen oder Sudoku spielen. Und das ist wahrscheinlich daher gekommen, weil mal die Erkenntnis kam, okay, hey, wenn du dich mental auch beschäftigst und dich trainierst, dann bleibst du länger auch mental und geistig fit. Und das, was er halt sagt, ist, dass du halt, wenn du immer ein und dieselbe Sache machst, dann wirst du in der einen Sache fit. Aber nicht im, also der Geist wird da nicht insgesamt fit, sondern einfach nur im Kreuzworträtsel raten oder lösen. Und deswegen ist zum Beispiel Tanzen eine viel effektivere, also Tanzen lernen, Tanzkurse machen, eine viel effektivere Art und Weise, weil die Tanzschritte viel komplexer sind und man da ja auch die Tanzarten immer mehr erweitert und immer mehr neue Sachen hinzukommen und man nicht nur in der einen Sache immer besser wird. Und richtig spannend fand ich auch, dass es zum Beispiel darum geht, dass man sich einfach auch das beibehält im Alter, sich erlaubt, immer wieder was dazuzulernen. Nicht aus diesem Aspekt von, du weißt noch nicht genug, du kannst noch nicht genug und du musst besser werden, sondern um zum Beispiel auch Alzheimer vorzubeugen, weil dein Geist fit bleibt, weil er immer wieder neue Dinge lernt. Das kann zum Beispiel eine neue Sprache sein oder andere Themen. Und das ist etwas, was so geil ist, weil ich das schon, ja, voll mache. Also ich mache ja gefühlt jedes Jahr eine Ausbildung oder eine Weiterbildung, weil ich halt wahnsinnig wissbegierig bin. Und das ist vielleicht auch etwas, was bei mir dazu beiträgt, dass ich wirklich mich, gut, ich bin ja jetzt auch noch nicht so alt, also ich werde jetzt dieses Jahr 29, aber das ist etwas, was mir wahnsinnig viel Energie in meinem Leben gibt, weil es so ein krasses Erfolgserlebnis jedes Mal ist, Dinge zu wissen. Natürlich sind das oft Wissensthemen, mit denen ich in meinem Leben zu tun habe, wo ich eine Herausforderung habe, die gerne lösen möchte, oder in meinem Job, der mir wahnsinnig Spaß macht und mir da natürlich auch neue Erfolgserlebnisse ermöglicht, weil ich zum Beispiel meine Kunden auch wieder neu begleiten kann oder weil ich an meinen eigenen Themen wieder anders arbeiten kann. Und das ist etwas, was für mich so wow war. Und das war für mich irgendwie auch so ein schönes Bild, weil es doch irgendwie schön ist, wenn wir uns einfach erlauben, in unserem Leben immer was dazu zu lernen. Aber nicht aus einem Stress, nicht aus einem Druck, nicht aus der Perfektion, sondern aus der Liebe zum Leben, aus der Hingabe zum Leben, aus dieser Haltung von wow, was gibt es eigentlich alles auf der Welt und was kann ich eigentlich alles noch lernen? Und vor allen Dingen halt auch zu sehen, was für dich wirklich möglich ist, noch zu lernen. Und das ist etwas, was ich schon sehr, sehr oft gelesen und auch gelernt habe in meinen Ausbildungen und Weiterbildungen, dass wir ganz oft unterschätzen, was unser Gehirn eigentlich für eine Plattform ist und wie viel da eigentlich an Wissen und Info draufpasst. Und ja, deswegen fühl dich inspiriert, dir zu erlauben, Neues zu lernen. Das muss ja nicht jetzt nur, wie soll ich sagen, psychologische Themen sein, wie jetzt in meinem Fall. Das können auch Sachen sein, wie zum Beispiel, du lernst was, wenn es um Pflanzen geht oder um oder das Töpfern oder eine neue Sportart oder eben man liest sich zum Beispiel später dann mal ein, wenn es darum geht, wenn man zum Beispiel diese Phase hat als Frau, wenn man seine Tage nicht mehr bekommt und so. Oh, wie heißt es? Wir machen heute Tabu-Spielen hier im Podcast. Also ich beschreibe es euch und ihr dürft es erraten, was ich meine. Es ist auf jeden Fall das, wenn man im Alter, wenn die Tage ausbleiben und man auch so eine hormonelle Veränderung hat als Frau. Ach, wie heißt das? Okay, ich muss das googeln. Wechseljahre. Tada! Das war das Wort. Genau. Also, wenn man sowas zum Beispiel hat, das habe ich auch schon gehört, dass das mit einer Frau sehr viel macht. Oder wenn du eben merkst, dass du beziehungstechnisch irgendwelche Themen hast, erlaub dir dazu zu lernen. Und passend dazu mache ich eine kleine Eigenwerbung. Und zwar, ich habe aktuell ab August ein neues Gruppenmentoring am Laufen, wo du dich jetzt noch anmelden kannst. Es sind nur noch begrenzte Plätze frei. Also, es geht darum, auch da über dich hinauszuwachsen und dazu zu lernen, wie du zum Beispiel mit Trigger umgehst, woher die Trigger kommen, was die Trigger für dir eigentlich für ein Geschenk liefern, denn jeder Trigger hat eine unterschiedliche Art, wie du sie lösen kannst. Das lernst du zum Beispiel, du lernst aber auch das Thema, wie du Stress in deinem Leben identifizierst, herausfindest, was eigentlich dein Stresstyp ist, woher dein Stress kommt, welches tiefer liegende Muster gegeben ist und wie du das lösen kannst. Es begleitet auch das Thema Mental Load. Mental Load ist ein großer Bereich, vor allen Dingen für uns Frauen, für uns Mamas, aber auch für alle Frauen, die Vollzeit tätig sind, denn auch sie müssen viel organisieren, viel planen, haben viel im Kopf. Und auch dazu gehen wir ganz effektiv darauf ein, wie man dieses mehr in Ruhe und Gelassenheit polen kann, ohne jetzt irgendwie groß Abstriche zu machen oder was zu vergessen. Dann gehen wir weiter in das Thema Manifestation. Du wirst ganz viel darüber lernen oder dein Wissen auffrischen oder dein Wissen vertiefen, wie du in deinem Leben dir das manifestierst, was du möchtest. Spoiler, du manifestierst bereits schon. Nur du kannst, wenn du immer mehr dazu lernst, wie du manifestierst, noch viel bewusster und viel effektiver und effizienter manifestieren. Also dir dein Leben erschaffen, was du dir wünschst. Deine Beziehungsqualitäten, die Beziehung zu deinen Kindern, dich als Frau, wie du sein möchtest, dich als Mensch, wie du sein möchtest. Du kannst dir genau das manifestieren, worüber wir hier die ganze Zeit gesprochen haben. Wie du Gewohnheiten wirklich umsetzt, wie du wirklich zu der Frau wirst, die diese gesunden Gewohnheiten ohne Probleme etabliert. Du kannst ja auch so viele Kleinigkeiten manifestieren, wie ein freier Parkplatz oder was ich ja immer super gern mache, ist ein Einkaufswagen, wo ich keinen Euro oder eine Mark für brauche, weil ich ganz oft kein Kleingeld dabei habe. All das und viel mehr gibt's in diesem vierten Modul. Im fünften Modul sprechen wir über dein Human Design und generell über Human Design. Das vertieft es nochmal mehr, wie du manifestierst und wie du dein Leben wirklich in Glück, Erfolg, Zufriedenheit erschaffst und wie du eben dich nicht mit links und rechts vergleichen darfst und musst, weil du einzigartig bist. Das machen wir im Human Design. Da wirst du auch lernen, warum X und Y anders ist und warum es sich lohnt, auch wieder mit Modul 1 an den Triggern zu arbeiten, mit diesen verschiedenen Techniken. Und im Modul 6 gehen wir dann darauf ein, wie du zu deinem eigenen Coach wirst. Denn wie oft ist es so, dass du mit dir kritisch bist, dass du dir Vorwürfe machst, dass du Schuldgefühle hast. Aber all das bringt dich nicht weiter. Und in dem Modul Werde dein eigener Coach bekommst du direkt griffbereit Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du mit deinen Herausforderungen arbeiten kannst, wie du dir selber deine Motivation ermöglichen kannst, also deine intrinsische Motivation stärken kannst, wie du in die Umsetzung kommst, wie du Herausforderungen löst, wie du Blockaden erkennst und wie du einfach an deiner eigenen Seite zu einem besten Freund wirst oder zu einer besten Freundin und jemand, der wie ein Coach für dich das Beste will, nur gleichzeitig dir hilft, in dem Wald vor lauter Bäumen den Wald wieder zu erkennen und den Weg vielleicht auch aus diesem Wald, aus diesem düsteren Wald herauszufinden, auf dieser schönen, wunderschönen Blumenwiese, wo die Sonne scheint und die Schmetterlinge herumfliegen. All das und viel mehr machen wir in diesem Gruppenmentoring. Wenn es dich ruft, dann schreib mir auf Instagram oder eine Mail an kontakt@steffistein.com, dass du davon gehört hast und daran Interesse hast und du einfach nochmal nachfragst, ob noch ein Platz frei ist. Genau. Die genauen weiteren Infos findest du aber auch auf meinem Instagram-Kanal. Dazu habe ich ein Highlight erstellt. Schau auch da gerne nochmal rein, wenn du dazu mehr erfahren möchtest. Gehen wir weiter zu unserem Buch und der wundervollen Zusammenfassung. Also, wie schon vor allen Dingen ganz wichtig herausgekommen ist, die beste Zeit ist jetzt und es lohnt sich jetzt anzufangen und nicht erst dann, wenn sich irgendwie ganz vieles in deinem Leben oder in deinem Körper sich ausgelaugt, erschöpft oder ungesund anfühlt. Kommen wir zum Thema Schlaf. Das Thema, womit sich, glaube ich, auch viele Mamas beschäftigen. Auf jeden Fall all die Mamas, wo die Kinder nicht so die guten Schläfer in den ersten Monaten oder Jahren sind. Und was ich dabei sehr spannend in dem Buch fand, und das ist auch das, womit sich einiges erklärt, denn das kennst du vielleicht als Mama oder vielleicht auch als jemand, der mal durch Prüfungsphasen oder so auch mal weniger schlafen musste, dass du dir so denkst, so, ey krass, ich habe eigentlich so wenig geschlafen die letzte Nacht oder die letzten Wochen oder Monate und wie krass, dass ich das trotzdem hier irgendwie alles hinkriege und trotzdem irgendwie, ja, funktionieren kann. Und das Spannende ist, dass man sich tatsächlich oder unser Organismus sich sehr gut an Schlafmangel anpassen kann und dadurch man sogar in so eine Gewohnheit auch kommen kann, wenig Schlaf zu brauchen. Und als ungefährer Wert, wo man sich hinbewegen kann, was denn genügend Schlaf ist, dazu rät er im Buch, dass es ungefähr 7,5 bis 8,5 Stunden Schlaf pro Nacht sind. Was ich allgemein sehr gut in dem Buch finde, ist, dass es wirklich viel bei der Gesundheit auch auf das Individuelle geht und dass man nicht pauschal sagen kann, ist das, mach dies, tu das, sondern es kommt eben darauf an, was hast du für einen Stoffwechsel und einfach auch, wie ist dein System. Und deshalb ist es eben auch hier beim Schlaf so eine Spannbreite von 7,5 bis 8,5 Schlaf. Das ist einfach, ne, da muss man auch mal ein bisschen individuell gucken, vielleicht auch mal phasenweise, braucht man mal eher davon. Und was ich auf jeden Fall auch sehr spannend finde, dass man auch unterschätzt, dass auch zu viel Schlaf ungesund ist. Und zwar liegt es daran, dass lange Schlafen oft qualitativ minderwertiges Schlafen ist. Oder aber bereits bestimmte Krankheiten dafür sorgen, dass man länger schläft. Deswegen auch hier, es kommt nicht unbedingt auf die Schlafdauer an, sondern eben auch auf die Schlafqualität. Und warum ist zum Beispiel Schlaf jetzt so wichtig? Weil eben auch Schlaf nicht nur unsere Regeneration im Körper beeinflusst und dadurch halt natürlich auch unsere Möglichkeiten am nächsten Tag, sondern sie beeinflusst, also unsere Regeneration, unser Schlaf beeinflusst auch unsere Essgewohnheiten oder unser Antrieb zum Essen, weil wir dadurch zum Beispiel auch schnell in so Heißhunger kommen können und sehr hungrig sind und dadurch eben auch eher zu kalorienreichen und zuckerhaltigen Lebensmitteln neigen, wie jetzt zum Beispiel zu gesunden oder eher aufwendigeren Gerichten, weil wir diese Geduld und die Zeit dafür nicht haben. Und das wiederum hat dann zur Folge, dass wir keine Kraft haben, keine Energie haben, uns die Motivation zur Bewegung fehlt, wir uns eher wieder ausruhen wollen. Und das ist dann eher so eine Abwärtsspirale. Es gibt tatsächlich genau dazu auch einen kleinen Test im Buch. Und zwar, den mache ich jetzt mit euch. Ich nenne euch jetzt bestimmte Situationen und du darfst mal mit Hilfe von einer Skala von 0 bis 3, 0 heißt sehr unwahrscheinlich und 3 heißt sehr wahrscheinlich, einschätzen, wie du dieser Situation zustimmst. Ich mache mal ein Beispiel. Die erste Situation ist, beim Lesen im Sitzen einschlafen, trifft es bei dir zu, dann ist es eine 3, trifft es bei dir sehr unwahrscheinlich zu, dann ist es eine 0. Ist es was dazwischen, dann darfst du dich entscheiden zwischen 1 oder 2. Also, genau. Nimm dir gerne mal was zum Schreiben, drück gerne mal auf Pause. Wenn du natürlich Auto fährst, dann überspring das und scroll einfach nochmal zurück oder geh nochmal den Punkt zurück, wo ich den Test mit dir bespreche. Und dann schnapp dir was zum Schreiben oder nimm dein Handy, wenn es möglich ist, und tipp dir einfach mal die Zahlen ein. 0, 1, 2 oder 3. 0 heißt sehr unwahrscheinlich, 3 heißt sehr wahrscheinlich. Und du beschreibst quasi anhand dessen, ob du in dieser bestimmten Situation einschlafen würdest oder eben nicht. Also die erste Situation beim Lesen im Sitzen. 0 unwahrscheinlich, 3 sehr wahrscheinlich. Beim Fernsehen 0 unwahrscheinlich, 3 sehr wahrscheinlich. Beim Sitzen in einer Besprechung oder an einem anderen öffentlichen Ort 0 unwahrscheinlich, 3 sehr wahrscheinlich. Als Mitfahrer bei einer einstündigen Autofahrt 0 unwahrscheinlich, 3 sehr wahrscheinlich oder eine Zahl dazwischen, gell? Beim Ausruhen im Liegen, beim Zusammensitzen und Reden mit jemandem, im Sitzen nach dem Mittagessen, in Klammern ohne Alkohol, als Autofahrer bei minutenlang ruhendem Verkehr. Genau, jetzt rechne deine Zahlen mal zusammen. Hast du eine Gesamtpunktzahl von 10 oder mehr, dann spricht das für eine übermäßige Schläfrigkeit. Und das deutet sehr darauf hin, dass deine Schlafqualität verbesserungsfähig ist. Dafür gibt es ja auch verschiedene Methoden. Es gibt zum Beispiel auch eine App von Apple, wo du mit der Apple Watch deinen Schlaf messen kannst. Es gibt aber auch so ein Ring, den habe ich aber noch nicht ausprobiert, habe ich nur mal gehört, der misst halt auch deine ich weiß es nicht genau, aber er misst auf jeden Fall den Wert, der dir darüber was aussagt, wie lang deine Tiefschlafphase ist. Denn darauf kommt es nämlich an. Es kommt nicht darauf an, wie viele Stunden wir schlafen, sondern wir haben ja verschiedene Phasen im Schlaf. Und diese eine Phase, ich meine, das ist die Tiefschlafphase, die muss qualitativ sein. Also die muss eine lange Zeit sein. Und ich meine sogar, die muss gar nicht jetzt 7 Stunden sein, sondern ich bin mir da wirklich gerade nicht sicher. Und ich habe es im Buch auch nicht gelesen. Mir ist auf jeden Fall nie aufgeschrieben. Vielleicht war das der Part, wo ich überflogen habe. aber auf jeden Fall reichen das allein schon aus, wenn das 2 oder 3 Stunden wirklich gute Qualität hat an diesem wirklich Tiefschlaf. Ich habe jetzt gerade noch mal schauen müssen. Also dazu habe ich jetzt nichts gefunden, was da noch mal empfohlen worden ist. Aber genau, dafür werden so ein paar andere Dinge empfohlen. Und zwar, was ich nämlich auch super spannend finde, dass eben auch nochmal darauf eingegangen wird, dass es eben unterschiedliche Typen gibt. Also es gibt die Lerchen und die Eulen. Die Eulen sind die, die abends lange wach sind, und die Lerchen sind die, die morgens direkt ganz früh wach sind. Und das darf man einfach schon auch berücksichtigen, dass man da zu unterschiedlichen Typen neigt und für sich einfach da auch so das anpasst. Also bei uns ist zum Beispiel auch ganz klar, ich bin die Lerche, ich bin morgens fit, richtiger Morgenmensch. Kriege morgen eher was zusammen und bin morgen super motiviert. Wobei, es ist jetzt auch gerade 22.22 Uhr. Okay, wie magisch ist das eigentlich gerade? Aber tendenziell eher am Morgen und bin abends dann eher so ein Muffel und bin jemand, der lieber rechtzeitig ins Bett geht, wie am Abend noch bis um 1, 2 wach sein. Genau, und mein Partner ist genau das Gegenteil. Ja, das bringt eben auch natürlich die Herausforderungen in der Familie mit sich, wenn es so unterschiedlich ist, dass man sich gefühlt so wie verpasst. Also dann, wenn der Partner richtig auffährt, dann bist du schon total Game Over, oder andersrum, dein Partner ist total Game Over und du fährst erstmal so richtig hoch und los. Naja, aber auch das lässt sich lösen. Auf jeden Fall wichtig ist, da es gibt einfach diese Unterschiede und die dürfen wir berücksichtigen und einfach auch in unserem Alltag wirklich einplanen. So ein paar, genau, was ich dazu mega spannend fand, war, dass man herausgefunden hat, dass das vermutlich daran lag, dass man früher als Sippe, also zu Homo sapiens Zeiten, davon profitiert hat, dass die Menschen zu unterschiedlichen Zeiten geschlafen haben, weil dann ja jeder auch immer anders fit war und anders zum Beispiel Ausschau halten konnte, dass kein Säbelzahntiger kommt oder irgendwelche anderen Gefahren, und so konnte man sich viel besser aufteilen und die Aufgaben auch besser verteilen. Genau, das einfach zur Erklärung, warum es das gibt. Ansonsten gibt es hier noch einige Tipps, wie man die Schlafqualität verbessern kann. Also ein großer Faktor, den habe ich damals auch in der Schlafberatung immer wieder gehört, ist wirklich die Dunkelheit. Licht ist der Feind des Schlafs. Also je dunkler es ist, desto leichter fällt es auch, in diese Tiefschlafphase zu kommen. Als ich das gelesen habe, habe ich mir übrigens auch direkt wieder gedacht, ich muss mir eine Augenklappe, eine Schlafmaske organisieren. Weil bei uns ist es so, dass wir unser Haus gebaut haben und überall Rollläden haben. Also keine, warte mal, ich muss überlegen, Jalousien oder Rollläden? Oh Gott, vielleicht merkt man doch, dass ich am Abend nicht mehr so viel Energie habe und hier mit euch wirklich Tabu spiele. Nee, aber ich muss das auch so immer überlegen. Jalousien oder Rollladen? Also wir haben auf jeden Fall die, wo, wenn du es zumachst, es nicht richtig dunkel ist. Also wie so Platten und nicht das Ding, wo du wirklich bis zur letzten Lücke zumachen kannst. Das heißt, es ist ganz schön hell in den Schlafzimmern. Deswegen mussten wir von innen nochmal ein Innenrollo ranbringen, sodass wir von innen und von außen das verdunkeln können. Aber auch da merkt man, da kommt einfach Licht durch und es ist nicht richtig duster. Also du kannst sehr gut erkennen, wo die Tür ist und vieles anderes im Zimmer. Und ja, durch das es bei uns ist, habe ich mir für mich auch schon überlegt, tatsächlich mir eine Schlafmaske zu organisieren, um auch meinen Schlaf damit vielleicht ja mehr Qualität zu schenken. Dann ist es eine große Empfehlung, auch das habe ich immer öfters gelesen, jetzt nicht zum Thema Kinderschlaf oder Babyschlaf, sondern allgemein, dass man mindestens 1 Stunde, bevor man ins Bett geht, weder vor dem Computer sitzt noch am Handy. Gut, dass ich das gerade mache, plane ich noch mal 1 Stunde ein, bevor ich ins Bett gehe. Nein, Spaß. Aber auch das ist ja die Realität. Wie oft sitzt man auf der Couch und schaut noch was oder ist an dem Handy bis zur letzten Sekunde? Wenn eine Stunde für dich zu schwierig ist, dann kann ich dir als psychologische Beraterin und Mentaltrainerin raten, dann stückel das in kleinen Teilen. Also mach vielleicht erstmal 10 Minuten, dann 20 Minuten, dann 30 Minuten und dann kommst du irgendwann auch auf 45 Minuten oder eine Stunde, weil ja, das ist oft so demotivierend, dass man es gar nicht umsetzen kann oder vielleicht es nicht länger umsetzen möchte, weil es unbewusst noch viele Vorteile hat, es so zu lassen. Deshalb taste dich einfach mal ran mit 10 oder 20 Minuten. Ich kann mir gut vorstellen, dass es eben auch einen positiven Effekt hat und du dann vielleicht auch merkst, dass du schneller einschläfst, leichter einschläfst, besser einschläfst, vielleicht dein Schlaf sich verbessert. Dann kommt zum Beispiel auch von ganz allein deine Motivation, es wirklich auch dabei zu belassen. Und ansonsten ist halt wie alles einfach auch eine Gewohnheit. Und wenn du dich mit 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten und so weiter rangetastet hast, dann schaffst du es eben auch schleichend, aber sicher zu dieser gesunden Gewohnheit. Wenn du dafür Unterstützung brauchst, generell, wie du deine Gewohnheiten etablierst, dann melde dich gerne auf Instagram, was genau deine Herausforderung ist. Dann kann ich dir vielleicht auch schon mit ein, zwei Tipps da weiterhelfen, dass du leichter in die Umsetzung und auch in die Erreichung kommen kannst. Denn dazu gibt es viel zu sagen, sprengt jetzt hier aber den Rahmen. Super spannend zum Thema Schlaf ist dieses Phänomen, dass wir ja, wenn wir Alkohol trinken, das Gefühl haben, wir schlafen super schnell ein und wir schlafen richtig gut. Das ist tatsächlich aber ein Irrtum, denn am Anfang wirkt Alkohol vielleicht sehr gut, was das Thema Einschlafen betrifft. Im Laufe der Nacht tut es allerdings unsere Schlafqualität immens beeinträchtigen, weswegen wir ja auch ganz oft nach einem alkoholischen Abend oder Nacht das Gefühl haben, dass wir richtig K.O. sind. Nicht nur, weil wir vielleicht wenig geschlafen haben, sondern das liegt eben unter anderem am Alkohol, weil er die Regeneration hemmt und dadurch eben auch natürlich unser Energiepotenzial nicht ausgebaut ist. Was ich dann noch super interessant fand, war das Thema Koffein. Und tatsächlich hat Koffein in unserem Körper eine Zeit, dass es wirkt, von 6 Stunden. Trinken wir also am Nachmittag um 3 nochmal einen doppelten Espresso oder einen Kaffee, dann hast du bis um 9 immer noch Koffein in deinem Blut. Das erklärt halt auch einiges, denn auch das weiß ich, einige Mamas oder einige Menschen würden gern früh ins Bett gehen, schaffen es aber nicht. Dann schaut mal da, wann euer letzter Kaffee ist. Es gibt auch Menschen, die beeinflusst es nicht, aber wie bei allem, es gibt immer die Ausnahmen. Wenn es für dich keinen Unterschied macht, dann nicht. Ansonsten probier es mal aus, wie es ohne wäre, wenn du deinen letzten Kaffee ein bisschen früher trinkst. Ein weiterer Faktor, der auch super spannend ist, weil auch ich den eigentlich erst aus dem Babyschlaf kennengelernt habe, also als ich mich damit beschäftigt habe und mir dazu auch eine Beratung genommen habe, ist das Thema Schlafdruck. Denn bei den Kindern habe ich gelernt, oder im Babyalter auch, dass das, warum, ne, da fragst du dich, warum dauert das Einschlafen so lange oder warum schläft das Kind nicht durch? Und all das hängt mit dem Schlafdruck zusammen. Das heißt, das Kind braucht vor allen Dingen, wenn es um das Thema geht, zum Einschlafen, nicht so lange zu brauchen. Dann geht es wirklich darum, also einen guten Schlafdruck zu haben. Und das ist tatsächlich echt, also im Kinderalter echt tricky, weil sie dürfen nicht komplett überreizt sein und aber auch noch nicht zu fit. Also nicht zu müde und nicht zu fit. Das ist ein guter Schlafdruck. Und den dürfen auch wir Erwachsenen im Blick haben. Und genau deshalb lohnt es sich zum Beispiel auch, sich regelmäßig zu bewegen und sportliche Betätigung zu haben, weil eben genau das auch unseren Schlafdruck erhöht, weil wir natürlich Energie abbauen und weil wir natürlich dann hinten raus nicht mehr so viel Energie haben. Deswegen ist ja aber eben auch die Empfehlung, nicht unbedingt 2 oder 3 Stunden, bevor wir ins Bett gehen, Sport zu machen. Ebenfalls sehr effektiv für das Schlafen ist, sich mental darauf vorzubereiten. Also indem man zum Beispiel auch sich, man könnte sich da auch Rituale einfallen lassen, wo einen immer wieder daran erinnert, dass es jetzt ins Bett geht. Auch das kennen wir mit den Kindern. Schlafanzug anziehen, Geschichte hören oder Hörgeschichte anmachen oder. All das sind ja alle Schritte, wo die Kinder schleichend in den Schlaf bringen, damit der Übergang leichter fällt. Und genauso können wir das auch machen. Das steht jetzt da nicht drin, aber das sind sowas wie eben auch Schlafanzug anziehen, Zähne putzen und halt aber danach zum Beispiel nochmal 10 oder 15 Minuten Mobility, also sich dehnen oder eine kleine Yoga-Einheit oder sich die Hände eincremen oder das Hände-Eincremen dann mit einem Dankbarkeitsritual verbinden und sich vor Augen halten, für was man alles dankbar ist. Oder, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, weil das ist das, genau das auch, was bei den Kindern stattfindet, wenn diese Gewohnheiten oder diese Rituale jedes Mal passieren. Und das, deswegen ist es auch ganz oft so, dass wenn wir unsere Kinder zum Einschlafen, also bei der Einschlafbegleitung dabei sind und im Bett liegen, sind wir ganz oft müde, weil wir schon so krass mit Bett und Dunkelheit Schlaf assoziieren. Und genau so können wir das quasi noch mehr unterstützen, indem wir quasi nicht erst das ins Bett legen und alles dunkel machen, uns quasi auf den Schlaf einlassen, sondern vorher schon gewisse Rituale haben, wo wir das mit dem Schlaf assoziieren, weil es quasi immer diese Schritte sind, bevor wir schlafen gehen. Und was aber für ein Tipp in dem Buch drin war, das ist auch etwas, was ich sehr gerne mache, was wahnsinnig hilft, ist, wenn du, bevor du schlafen gehst, merkst, dass du irgendwie noch volles Gedankenkarussell hast oder Stress hast, Sorgen hast oder Ängste hast, dann hol dir ein Notizbuch oder nimm dein Handy, wobei das wäre wegen dem Blaulicht wieder nicht so super. Nimm dir lieber ein Notizbuch. Nimm dir auch lieber einen richtigen Wecker anstatt dein Handywecker, dass dein Handy gar nicht in deinem Zimmer liegt, sodass du dem Blaulicht auch gar nicht ausgesetzt bist oder in die Versuchung kommst. Und dann schreib das noch raus, was in deinem Kopf ist. Einiges erledigt sich dadurch bereits, weil du es aufgeschrieben hast. Einiges wird sich dadurch einfach leichter anfühlen, weil du weißt, okay, hey, ich habe es nicht vergessen, ich mache mir dazu Gedanken, aber jetzt nicht. Und damit kannst du dich nochmal quasi entlasten, wenn du merkst, dass da noch eine Belastung da ist. Natürlich auch hier wieder, wenn es etwas ist, was sich damit nicht lösen lässt, indem du es einfach aufschreibst, dann wäre da natürlich der größere Effekt, wirklich dieses emotionale oder mentale Thema mal tiefer anzugehen, anstatt es immer nur aufzuschreiben und weiter zu zerdenken, sondern sich wirklich Unterstützung zu holen, wenn du merkst, von allein gehen die Sorgen nicht, von allein gehen die Ängste nicht, von allein geht die Herausforderung nicht, weil das ist natürlich dann der längere Hebel, der da die Ursache wirklich löst. Kommen wir nun zur seelischen Gesundheit. Da berichtet der Arzt, dass er in seiner Praxis ganz oft die Menschen behandelt und die in Wahrheit nicht nur viele körperliche und altersbedingte Probleme haben, sondern diese wiederum ihren Ursprung in ihrer seelischen Gesundheit hatten, nur über die Jahre sich immer mehr verschärft haben, weil sie geleugnet worden sind und das Thema nicht angegangen ist. Es ist so ein bisschen, als ob man sich treiben lässt und diese seelischen Qualen außer Acht lässt und einfach jahrelang es leugnet oder hofft, dass es irgendwann besser wird oder sich damit sogar abfindet und das als normal und gar nicht veränderbar einstuft. Bei der seelischen Gesundheit geht es natürlich viel darum, was hat uns denn auch geprägt und was hat uns in unserem seelischen und emotionalen Empfinden denn vielleicht gebrochen, verletzt oder enttäuscht. Und worum es da natürlich auch geht, ist das Thema Kindheitstrauma. Und ein Trauma hat gar nicht nur was damit zu tun, was das Ereignis an sich war, sondern wie die Art und Weise war, also wie das Kind es bewältigt hat. Und das ist etwas, was nochmal so schön dargestellt wird, weil viele Menschen denken auch, ach, ich habe in meinem Leben nichts erlebt, da war nichts Schlimmes. Aber entweder man hat es als Kind halt als Schutzstrategie entwickelt, es zu leugnen, Gefühle nicht zu fühlen, es abzuspalten. Oder aber man hat eben gewisse Situationen auch wirklich stärker bewältigt, aber weil man eben auch musste, weil es gar keine andere Möglichkeit gab. Aber deswegen kann es schon sein, dass einem gewisse Dinge gar nicht bewusst sind, dass sie wie ein Trauma wirken. Und das klingt manchmal sehr dramatisch, dass man ein Trauma hat. Es ist nur einfach die Definition von etwas, was man erfahren hat und es eine sehr plötzliche emotionale Reaktion gab. Und die kann ganz unterschiedlich sein. Und es gibt so, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, es gibt vier Haupttraumatas, die man erfahren hat und die einen in seiner Zufriedenheit, in seinem mentalen Empfinden, seinem seelischen Empfinden und dadurch eben auch in seinem körperlichen Empfinden beeinflusst. Also es ist zum einen, ich habe es gerade gesehen, es sind fünf. Also es ist zum einen Missbrauch oder Misshandlung, Vernachlässigung, Verlassenheit, Verstrickung, also das Verschwimmen der Grenzen zwischen Erwachsenen und Kindern und Zuschauertrauma. Also wenn man zum Beispiel ein tragisches Erlebnis mitbekommen hat. Super hilfreich, was er erwähnt, was einem wahnsinnig helfen kann, diese Fähigkeiten auszubauen, um damit eben wirklich seine seelische, mentale und geistige Gesundheit und sein Wohlbefinden einfach damit auch wirklich ja, gut zu meistern und zu regulieren und zu lösen, ist zum einen das Thema Emotionsregulation, Frustrationstoleranz, zwischenmenschliche Fertigkeiten und Selbstmanagement. Diese vier Fähigkeiten werden dir deine Selbstwirksamkeit ermöglichen und die wiederum ermöglicht dir, ein glückliches und erfülltes Leben zu leben. Und genau damit, finde ich, ist dieses Buch, und damit kommen wir auch zum Ende, wirklich ein toller, sehr empathischer und vor allen Dingen sehr wissenschaftlicher Augenöffner dafür, dass unsere Gesundheit jetzt wichtig sein sollte und dass wir uns den größten Gefallen machen, jetzt gesunde Gewohnheiten zu etablieren. Weil je länger du wartest, desto weniger wirst du in die Umsetzung kommen. Manchmal ist es im Leben natürlich so, dass man viele Lebensbereiche hat, die man vielleicht gerade verändern möchte. Und natürlich hat es nie den Effekt, wenn man es mit Stress und Druck macht. Aber was ich dir davon empfehlen kann, ist dir zu überlegen, welche eine Sache du von heute bereits mitnehmen möchtest und umsetzt. Und dann machst du dir eine Erinnerung, vielleicht in 6 Monaten, und überlegst dir, welche weitere Sache du gerne verändern möchtest. Und so tust du dich eben auch motivieren, in kleinen Schritten was zu verändern, wenn bei dir gerade viel los ist. Wenn bei dir gerade nicht viel los ist oder du merkst, was für eine Notwendigkeit besteht, dann finde heraus, wie du wirklich deine Tests machen kannst, dass du für dich deine individuelle Werte bekommst. Also zum einen deinen Stoffwechseltest, der dir sagen kann, wie du am besten den besten Stoffwechsel bekommst. Das wird dir in deiner Ernährung einiges erleichtern. Das wird natürlich in deiner Gesundheit, in deiner Energie, in deiner Performance, in deinem ganzen Gemüt sich positiv auswirken. Genauso hilfreich ist zum Beispiel auch mit diesem Stoffwechseltest herauszufinden, welcher Sport für dich der beste ist. Also es gibt zum Beispiel für jeden Menschen unterschiedliche Formen, wie er am besten zum Beispiel den Fett verstoffwechselt. Also wirklich auch das, was wir oft zu viel haben, weghaben wollen, wegbekommt. Oder aber, wenn es bei dir das Gegenteil ist, wirst du lernen, wie du nicht mehr, ja, wie soll ich sagen, im Minusbereich deines Gewichts bist, also vom BMI halt eher untergewichtig, sondern da wieder in den Normalbereich kommst. Dann ist es natürlich super hilfreich, auch mit diesen Tests dann für dich auch Sportarten zu finden, bei denen es zum einen möglich ist, das zu erreichen und umzusetzen und vor allen Dingen das wirklich auch nachhaltig zu etablieren. Dann geht damit halt natürlich immer gleich einher das Thema Ernährung. Das ist ja die zweite Säule von dem Buch. Also das erste Bewegung, das zweite Ernährung, das dritte Schlaf. Dazu hast du ja einen Test in der Podcast-Folge gehabt und so ein paar Tipps bekommen. Da schau gerne mal für dich, was du davon umsetzen möchtest. Das ist sehr hilfreich, wenn du dir das alles mal aufschreibst und wirklich so aufschreibst, dass du es umsetzen kannst. Deswegen da nochmal der Hinweis: Wenn es sehr große Ziele sind, dann stückelt es einfach in kleine Ziele. Helf dir selber dabei, dich daran zu erinnern. Schreib dir einen Zettel oder stell dir einen Wecker als Erinnerung. Und das vierte Thema, die emotionalen Altlasten. Da schau für dich, wie du da den nächsten Schritt gehen kannst. Und wo du vielleicht schon viel zu lange weggeschaut hast, welche unangenehmen Gefühle vielleicht schon sehr oft in deinem Leben waren und du jetzt wirklich mal angehen möchtest. Für diesen Bereich ist das Gruppenmentoring da und für diesen Bereich können wir vor allen Dingen mit dem ersten Modul genau daran arbeiten, Altlasten loszuwerden, denn Trigger sind in unserem Leben die Türöffner dafür, wo wir noch alte Wunden haben. Denn wäre der Trigger nicht da, wäre das Thema in dir nicht da. Also hat es auch immer was mit uns zu tun, heißt nicht, dass wir schuld sind, heißt aber auch eben nicht, dass der andere schuld ist. Trigger, sich einem Trigger zu widmen, hat so ein Potenzial, dich frei von Altlasten zu machen. Und wow, das ist wirklich magisch. Ja, ich weiß, es klingt gerade sehr dramatisch, aber es ist dramatisch, positiv dramatisch, weil es unglaublich ist, in was für einer Dimension wir dadurch über uns hinauswachsen und die Dinge dadurch anders sehen können und zwischenmenschliche Beziehungen sich verändern und so viel mehr. Weil Trigger müssen ja nicht immer nur in Beziehungen passieren, jetzt in der Partnerschaft, in der Freundschaft, auf der Arbeit mit den Eltern, Schwiegereltern, sondern Trigger können auch passieren, wenn man jemanden zum Beispiel auf Instagram sieht und der einen triggert, weil der, weiß ich nicht, total nackt ist oder weil total krass aussieht oder weil das zum Beispiel eine Mama ist, die irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas macht, was wir nicht machen würden. Und Trigger haben verschiedene Aufgaben. Und in dem ersten Modul lernst du, welcher Trigger oder was es für verschiedene Aufgaben gibt von Triggern, was es für verschiedene Arten von Trigger gibt und was Trigger, wenn wir damit aktiv arbeiten, für uns für ein Potenzial ermöglichen. Das heißt übrigens nicht, dass wir in Zukunft alles gutheißen. Das heißt nicht, dass uns nichts mehr triggert. Das heißt vielmehr, dass wir uns viel besser verstehen und die Trigger, die vor allen Dingen was mit unserem inneren Kind zu tun haben, die was mit unseren Schmerzthemen zu tun haben, diese gelöst werden. Und was meinst du, was in deinem Leben möglich ist, wenn sich Altlasten, stell mir das so immer so vor, wie so ein Heißluftballon, der ja auch hinaufsteigt und eine wundervolle Fahrt in den Himmel macht, aber in den Himmel nicht des Todes, sondern in den Himmel des Lebens. Und zwar deshalb, weil Lasten runtergeworfen werden, weil Schwere abgeworfen wird. Und deswegen habe ich das auch so aufgebaut, dass wir als erstes diese Altlasten und die Blockaden aufdecken und loslassen, weil wir brauchen uns nicht Schönes und Leichtes und Tolles in unserem Leben manifestieren, wenn da immer noch diese Altlasten sind. Diese Altlasten werden auch dann in Zukunft alles, was leicht und schön ist, immer wieder zerstören. Und vor allen Dingen den Blick dafür und die Wahrnehmung dafür gar nicht erst zulassen. Wir kommen zum Schluss. Oh mein Gott! Wie schön, ich freue mich, es endlich geschafft zu haben. Es war mein Riesenanliegen. Ja, ich lasse das jetzt mal so alles stehen. Das Wichtigste ist gesagt, fühl dich inspiriert, fühl dich motiviert. Wenn du noch Fragen dazu hast, melde dich gerne. Und ansonsten hören wir uns wieder in einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich drauf. Viel Spaß bei der Umsetzung. Alles Liebe und bis dahin.